Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher-Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Joris und beschäftige mich heute mit einem Thema, das mich hoffentlich auch demnächst mal intensiv privat beschäftigen wird, nämlich das Thema Schwangerschaft, das Thema Kinderkriegen und das Thema Hebamme. Darüber spreche ich mit Nicole Höhmann. Sie ist technisch übers Internet zugeschaltet. Hallo, können Sie mich hören?
Ja, hallo, hier ist Nicole Höhmann. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, sehr schön. Ist so ein kleines Experiment hier im Fitmacher-Podcast. Zum ersten Mal machen wir das nämlich technisch so, weil ich bin ja in Bielefeld und Sie sind mit der Kinderheldin-Organisation in Berlin. Und darum soll es gleich gehen, um das Thema Hebamme, die ja nicht nur das Kind zur Welt bringt bzw. dabei hilft, sondern auch viel Beratung drumherum anbietet und einfach für werdende Eltern eine sehr wichtige Stütze sein kann.
Ja, genau. Also so, wir leben sozusagen Digitalisierung auch in dem Podcast jetzt hier. Weil wir bei Kinderheldin sind halt praktisch Hebammen, die schwangere Frauen und junge Eltern, junge Mütter mit Kindern bis ungefähr zu einem Lebensjahr online beraten. Das heißt, man kann über kinderheldin.de auf unseren Service zugreifen, von morgens 7 bis abends 22 Uhr, jeden Tag, auch feiertags und am Wochenende, und kann da direkt mit einer Hebamme von uns chatten oder telefonieren.
Also wirklich eine digitale Lösung in der Zeit, wo ja auch Hebammen oft knapp sind in vielen Städten. Da kann das sehr weiterhelfen. Wir schauen im Detail drauf, gleich hier im Podcast. Hier ist das Fitmacher-Update mit den neuesten Nachrichten aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Gesundheit. Da sind wir nun also mittendrin in der gemütlichen und genüsslichen Jahreszeit. Überall locken Glühwein, Plätzchen und köstliche Kalorienbomben. Was also tun, wenn man einigermaßen in Form bleiben will? Einfach weiter trainieren, ohne großen Druck. Das reicht schon, wenn du das ganze Jahr über genug Sport gemacht hast, um in Form zu bleiben, sagen die Ärzte, mit denen wir dazu gesprochen haben. Ein Muskel zum Beispiel benötigt pro Tag nur rund 7 Minuten Kontraktion, um seine Stärke zumindest zu behalten. Auch beim Laufen gilt, nicht unbedingt neuen Bestzeiten nachjagen. Die sind eh nicht drin bei der kalten Jahreszeit im Moment. Lieber mal den Puls so richtig hochpumpen, dann bleibt die Kondition erhalten. Und ansonsten empfehlen Experten, einfach ein paar Routinen einzubauen. Zum Beispiel jeden Tag ein paar Kniebeugen, Ausfallschritte und Liegestützen. Mein Tipp, vorm Öffnen des nächsten Türchens am Adventskalender ein kurzes Workout einlegen, dann vergisst man es nicht und die Schokolade zur Belohnung schmeckt danach doppelt so gut. Je nach Alter das richtige Essen. Sehr spannende Forschungsergebnisse dazu gibt es aus San Francisco. Die Forscher, die haben da untersucht, welche Lebensmittel in welchem Alter besonders wichtig sind. Die Ergebnisse: junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30, die sollten vor allem auf gesunde Lebensmittel für den Aufbau von Muskeln, Knochen und Bindegewebe achten. Also Gemüse, Milchprodukte und vor allem nach dem Sport eine proteinreiche Ernährung. Das Gute dabei, in jungen Jahren verzeiht der Körper auch mal eine Fastfood-Orgie. Natürlich nur, wenn es nicht zu oft vorkommt, ne? Spätestens ab 40 ändert sich das dann beim Thema ungesunde Ernährung. Ich sage nur Bauch und Hüfte. Hier sollten dann öfter mal Obst und Gemüse in kräftigen Farben auf den Teller. Die Antioxidantien, die haben auch gleichzeitig noch einen Anti-Aging-Effekt. Auch Vollkornprodukte werden in dem Lebensabschnitt wichtiger und man sollte was gegen Eisenmangel unternehmen. Ab den 50er Jahren bis zur Rente hin sind dann Herz-Kreislauf-Probleme ja leider immer wahrscheinlicher. Mit der richtigen Nahrung lässt sich was dagegen tun. Gut sind zum Beispiel Gemüse und dafür der Verzicht auf tierische Fette oder Weißmehlprodukte. Außerdem sollte Fisch wegen Omega-3-Fettsäuren öfter auf dem Speiseplan stehen, dazu gute Öle verwenden und zwischendurch mal ein paar Nüsse zum Snacken bereitstellen. Schlaft ihr auch schlecht, dann seid ihr sicher nicht alleine. Rund jeder Vierte in Deutschland leidet nämlich unter regelmäßiger Schlaflosigkeit, so steht es im neuesten Bericht vom Robert-Koch-Institut. Deshalb hier ein paar Tipps. Das Schlafzimmer sollte auf keinen Fall zu warm sein. Ideal sind 16 bis 19 Grad. Manche mögen es sogar noch kälter. Ist auch gut für die Fettverbrennung zum Beispiel und das Gehirn, das so noch besser durchblutet wird. Auch wenn es schwerfällt, das Handy und andere Elektronik sollte besser draußen bleiben. Viel besser, ein Buch zu lesen und einen mechanischen Wecker zu verwenden. Sport ist gut und hilft beim Einschlafen, aber bitte nicht zu spät abends aktiv sein. Denn beim Sport werden Hormone ausgeschüttet, die wach halten. Wer es also tagsüber nicht ins Fitnessstudio oder zum Vereinstraining schafft, der kann abends nochmal eine Runde locker um den Block gehen. Das ist auch Bewegung, pusht den Körper aber nicht so sehr nach oben, dass man danach keine Ruhe mehr findet. Und ein letzter Tipp, beim Einschlafen bloß nicht an die Arbeit denken oder den nächsten Tag planen. Das sorgt nämlich für Stress und hält wach. Am besten also mit viel zeitlichem Abstand vorher schon alles regeln und abhaken. Dann kommen solche Gedanken beim Einschlafen gar nicht mehr auf. Nicole Höhmann ist Hebamme, das ganz klassisch, auch in der Ausbildung, aber sie hat sich einen Service ausgedacht oder entwickelt, auch mit anderen zusammen, der heißt ganz einfach Kinderheldin und funktioniert so, dass man sich digital zusammenschalten kann, als werdende Eltern, ja, als Eltern auch schon. Und wenn man Fragen hat, Fragen, die unter den Nägeln brennen, die man schnell mal loswerden will. Frau Höhmann, erste Frage von mir dazu, wir sind ja auch übers Internet verbunden, deshalb, ja, wie Sie es kennen, digital eine Frage. Was ist eigentlich die meistgestellte Frage in Ihrem Berufsalltag?
Ja, also hier über unsere Online-Beratung haben unsere Hebammen ganz viel mit Schlafen und Schlafmangel sozusagen zu tun. Also viele Eltern melden sich, weil sie echt gestresst sind, weil sie nicht wissen, ob das Schlafverhalten ihres Kindes im Normalbereich liegt oder nicht. Also Elternsein ist ganz schön anstrengend und da fehlt einem auch oftmals der Schlaf nachts, weil Kinder natürlich auch nachts beispielsweise gefüttert und auch gewickelt werden müssen. Das ist ein ganz großes Thema und ein ganz großes Thema ist auch Stillen. Also es gibt ganz viele, viele Dinge, die man beim Stillen sozusagen immer wieder neu erlernen muss. Wenn man auch manchmal schon denkt, das läuft alles ganz gut, gibt es dann immer mal wieder so kleine Hürden, wo man dann schnell mal eine Expertise braucht und eine Nachfrage hat. Das sind so die Sachen, die uns ganz viel beschäftigen, wenn die Kinder da sind, unter anderem aber dann auch noch ein bisschen Pflege, so Nabelpflege beispielsweise oder auch später, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, alles, was mit Ernährung zu tun hat, also Beikost und Abstillen. Aber in der Schwangerschaft haben wir die meisten Nachfragen auch so zu Ernährungsfragen. Da ist man ja oftmals ein bisschen unsicher in der Schwangerschaft oder auch einfach, wenn es um Beschwerden geht, beispielsweise Übelkeit oder was kann ich machen, wenn ich als Schwangere erkältet bin oder welche Nahrungsmittel darf ich denn jetzt eigentlich noch essen oder nicht? Da kursieren ja auch immer ganz viele Unsicherheiten. Das sind so die Themen, mit denen wir uns in der Online-Beratung besonders befassen.
Und ich glaube, da finden sich jetzt viele Eltern, die diesen Podcast hören, wieder bei all diesen Fragen, die da so auftreten. Ist das eigentlich so aus Ihrer Erfahrung heraus, dass werdende Eltern und auch Eltern heutzutage besser auf die Schwangerschaft und auf solche Fragen vorbereitet sind, zum Beispiel auch durch das Internet, wo man ja viele Infos auch findet? Oder ist man sogar auf der anderen Seite mehr verunsichert, weil man eben so viele Infos findet, auch im Internet, und dass ja dieser Wust an Informationen einen sogar vielleicht noch mehr verunsichern kann?
Also wir erleben natürlich beides. Das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund von Kinderheldin, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite gibt es so, so viele Informationen im Internet, die man mal schnell nachgucken kann. Andererseits kann man als Laie halt auch oftmals gar nicht rausfiltern, sind diese Informationen denn eigentlich auch wirklich neu, sind die richtig, und auch die Frage, passt diese Information auch zu mir? Also aus meiner Sicht und aus Hebammensicht ist es praktisch immer so, dass Frauen manchmal vermeintlich einfache Fragen haben, wo wir Hebammen einfach denken, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Informationen und mehr Kontextwissen sozusagen, und da fehlt oftmals dann der persönliche Kontakt im Internet. Das bieten wir, dass wir dann immer noch mal nachfragen können, ja, wie genau läuft das denn bei dir oder was hast du denn bis jetzt gemacht, um dann auch wirklich eine persönliche und individuelle Antwort geben zu können, weil in dem Wust dieser allgemeinen Fragen und Antworten im Internet findet man sich oftmals selber auch gar nicht wieder.
Es heißt ja immer, so ein Kind ändert das gesamte Leben. Und ich glaube, also bei vielen Bekannten so im Umfeld, die auch Eltern geworden sind, die bestätigen das alle. Wie erleben Sie das so im Alltag? Also wie verändern sich Paare aus Ihrer Sicht im Laufe der Schwangerschaft schon? Wo verändert sich das Leben ganz konkret?
Ja, also das ist natürlich ganz konkret bei der Frau, sind es natürlich die körperlichen Veränderungen, die mit der Schwangerschaft einhergehen. Aber es gibt auch durch die hormonelle Umstellung ganz viele psychische Veränderungen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung in der Lebenssituation, weil man als Paar praktisch jetzt ganz neuen Herausforderungen entgegentritt, weil man ja auch noch Verantwortung für ein weiteres Leben hat und so die Rollenverteilung auch in der Partnerschaft nochmal irgendwie ganz umgestellt wird. Man ist dann praktisch nicht mehr nur Partner, sondern man ist auch Mutter und Vater. Man hat ganz andere Verantwortlichkeiten, nicht nur für sich als Erwachsener, sondern auch für jemanden, der ganz, ganz viel Zuwendung und ganz, ganz viel Hilfe und Liebe braucht. Und das ist natürlich so ein Gefüge, was man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Das ist auf der einen Seite sicherlich ganz, ganz schön, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz schön herausfordernd, weil sich da auch oftmals dann Bilder im Kopf vielleicht festsetzen, wie man sein möchte. Und dann sieht man auch in der Realität, schafft man das aber auch alles gar nicht. Also da stecken auch manchmal so Vorstellungen und Wirklichkeit so ein bisschen in der Zwickmühle. Und das sind natürlich dann auch Herausforderungen, die man als Paar oder auch als Einzelperson mit sich ausmachen muss. Das ist ein ganz komplexes Thema. Ich finde das total spannend.
Wie bereitet man sich eigentlich richtig vor? Wir können das ja gerne mal chronologisch angehen. Also was sollten Paare als erstes tun, wenn eben diese schöne Nachricht kommt? Glückwunsch, ihr seid schwanger.
Ja, also es gibt sicherlich viele Eltern, die auch im ersten Moment so ein bisschen gar nicht jetzt das Glück so vielleicht spüren, sondern auch erstmal wirklich so, oh je, was ist denn da jetzt los und wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Und ich glaube, so der erste Schritt ist wirklich, dass man sich auch nochmal Zeit für sich nimmt, also als Paar, und wirklich über die Sachen spricht und auch über die Ängste spricht, die damit verbunden sind. Weil ich finde, oftmals ist es auch in unserer Gesellschaft so, dass viele Themen rund um Kind und Schwangerschaft immer so sehr rosa gemalt werden und dass oftmals aber auch so Ängste und Befürchtungen, die man hat, die werden dann auch manchmal so ein bisschen totgeschwiegen. Und ich glaube, der Umgang damit, dass auch Ängste und Herausforderungen dazugehören, der ist ganz, ganz wichtig, und dass man die auch ernst nimmt und dass man sich da auch wirklich vielleicht mal mit einer Hebamme austauscht, um über diese Ängste auch mal zu sprechen und nicht die immer so unter den Teppich kehrt beispielsweise, weil ich finde, wenn man weiß, was einen sozusagen berührt oder womit man sich Gedanken drum macht, dann kann man das ja auch angehen. Und ich glaube, wenn man dann mehr darüber weiß, dann kann man damit auch ganz anders und viel lockerer umgehen.
Wichtiges Stichwort, Hebamme. Die muss man ja oft ziemlich schnell schon finden, und die Suche ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Genau, also es gibt ja keine bundesweite Statistik, die wirklich mit Zahlen belegt, wie, ob es einen Hebammenmangel gibt oder nicht. Da gibt es ja so eine kontroverse Diskussion, aber es gibt viele, viele Familien, das hängt natürlich auch von dem Wohnort sozusagen ab, die keine Hebamme finden und keine Hebamme für die Vor- oder Nachsorge haben. Und das ist sicherlich richtig schade, und dafür ist natürlich Kinderheldin auch ein gutes Angebot, um eben den Austausch mit einer Fachperson zu ermöglichen. Aber wir haben auch Frauen, die auch eine Hebamme haben und trotzdem uns kontaktieren, weil sie vielleicht nochmal eine Zweitmeinung brauchen oder weil sie auch vielleicht mit der Hebamme, die sie haben, irgendwie vielleicht mal nicht einer Meinung sind, kann ja auch mal sein.
Ja, oder dass die Hebamme so beschäftigt ist, dass da Fragen auftauchen, die spontan beantwortet werden müssen und dann die eigentliche Hebamme, die man eben hat als Paar, dann vielleicht gerade nicht zur Verfügung steht. Das kann ja auch passieren, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ihr Service, also Kinderheldin, der ersetzt ja nicht die klassische Hebamme, sondern ergänzt den Service nur.
Genau, da sehen wir unseren Service auch ganz klar eben als Ergänzung zu der Versorgung, dass genau in solchen Fällen oder wenn die Hebamme vielleicht auch einfach mal eine Stunde frei haben möchte, und man denkt sich so, ach ja, ich habe jetzt eigentlich nur so eine Bagatellfrage, damit möchte ich jetzt meine Hebamme nicht behelligen, dann kann man sich eben auch an Kinderheldin wenden. Also es ist ganz offen für alle sozusagen.
Übrigens für alle da draußen, die gerade eine Hebamme suchen, die Webseite hebammenliste.de, die ist auf jeden Fall mal ein Klick wert. Dort gibt es übersichtlich Tipps für jede Stadt und auch Namen und Kontaktdaten zu Hebammen, die auf jeden Fall gut sind und ja dort in der Liste ausführlich auch vorgestellt werden. Wo hilft eigentlich eine Hebamme so im Alltag weiter, wenn man dann eine gefunden hat? Das ist so eine Frage, die stellen sich vielleicht auch manche, die Eltern werden wollen bald, wo ja auch manchmal die Frage aufkommt, brauche ich überhaupt eine Hebamme? Oder wird zum Beispiel auch so ein Service, wie Sie den haben, diesen digitalen Hebammen-Service, wird sowas vielleicht sogar reichen?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich denke, dass ein digitaler Service, so wie wir es sind, ich sage immer so generisch, ja, für alle Fragen, die rund um die Schwangerschaft und das Kind aufkommen, damit können ja manche Leute vielleicht auch gar nicht so viel anfangen. Aber eine Hebamme ist einfach die Expertin bei allem, was die Schwangerschaft und das Wochenbett und die Zeit nach der Geburt und die Stillzeit angeht. Also da kennt sie sich einfach bis ins kleinste Detail mit allem aus. Also, und sie ist auch die Ansprechpartnerin für alle Frauen und alle Familien, was diese Zeit angeht. Eine Hebamme, die ambulant betreut, die ist nicht nur natürlich für die Beratung da, sondern die macht auch medizinische Untersuchungen. Das ist zum Beispiel die Grenze. Das können wir natürlich als digitales Angebot nicht. Wir können keine schwangeren Vorsorgeuntersuchungen machen oder den Bauch abtasten nach der Geburt zum Beispiel, ob sich die Gebärmutter vernünftig zurückbildet. Das sind natürlich alles Sachen, die die Hebammen, ich nenne das jetzt mal draußen machen, sozusagen. Und die Kinderheldin ist aber praktisch die Hebamme, die sich mit allen Themen auskennt und die sicherlich gute Tipps geben kann, um Schwangerschaftsbeschwerden zu mindern, beispielsweise Rückenschmerzen, die natürlich mit wachsendem Bauch auch schon mal einhergehen, oder ganz, ganz viele Tipps auch so zum Umgang mit einem dicken Bauch. Wie bewegt man sich? Was kann man auch für Sport machen? Welche Essgewohnheiten sollte man vielleicht auch mal ändern? Und eben dann hinterher im Umgang mit dem Kind ganz viele Tipps geben kann, wie man zum Beispiel mit 3-Monats-Koliken umgehen kann, was das beste Mittelchen ist, wenn das Baby zahnt, was ich mache, wenn ich merke, ich weiß gar nicht so richtig, nimmt mein Kind eigentlich richtig zu, kriegt es genug Milch? Das sind auch alles so Sachen, die man zunächst auch digital beraten kann, und eventuell muss dann aber auch noch jemand vor Ort gucken und muss dann die Untersuchung übernehmen, wie zum Beispiel, wenn man das Kind dann mal wiegen muss. Das könnten zum Beispiel auch so Sachen sein. Da sehe ich sozusagen dieses Komplementäre in der Hebammenarbeit, digital und, ich nenne das jetzt mal, ambulant.
Ja, im Idealfall ist es, glaube ich, dann einfach Teamarbeit. Und an dieser Stelle auch mal der Hinweis für Kundinnen der Heimatkrankenkasse: ist das ja kostenlos, ihr Angebot, nämlich die Kinderheldin quasi zu befragen. Und das sind ja alles ausgebildete, erfahrene Hebammen, die dann Antworten auf alle möglichen Fragen haben, täglich von 7 bis 22 Uhr. Sie haben es ja am Anfang auch schon kurz erwähnt. Was glauben Sie, warum ist dieser Service mittlerweile so beliebt, den Sie da anbieten?
Ja, weil ich einfach glaube, das ist eine total gute Kombination aus. Auf der einen Seite kann ich schnell jemanden erreichen und auf der anderen Seite habe ich trotzdem einen persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das ist das, was aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist. Es ist praktisch wirklich so, dass Frauen uns kontaktieren und die haben dann Kontakt zu einer Hebamme und die finden sie dann nett. Und dann macht man mit der auch manchmal wieder nochmal so einen Folgetermin aus beispielsweise. Und ich glaube, dass eben dieser persönliche Kontakt, den man dann doch hat, und irgendwie auch eine gewisse Distanz, dass man da auch oftmals sich traut, über Sachen zu sprechen, die man vielleicht im Face-to-Face-Kontakt beim Arztbesuch nicht unbedingt bespricht. Das ist auch so ein Vorteil, den wir sehen und den auch unsere Nutzerinnen sozusagen nennen. Also sie wissen, da ist eine Person, da sind die manchmal ganz überrascht, weil die gar nicht damit rechnen, dass wirklich da eine Hebamme sitzt am anderen Ende. Wir machen zwei Sachen. Also man kann mit den Hebammen chatten oder telefonieren, und die Hebammen können beim Bedarfsfall oder auf Wunsch dann auch einen Videocall starten. Das heißt, man kann sich dann auch sehen.
Und das macht ja zum Beispiel auch so ein paar erste Diagnosen vielleicht sogar möglich. Es gibt ja immer wieder die Fälle, wo gerade junge Eltern unsicher sind, ob man mit dem Kind dann zum Arzt muss oder ob es vielleicht dann doch nur Bauchweh ist oder Zahnschmerzen, so Dinge, die Kinder nun mal haben. Und sowas kann man ja vielleicht dann durch ein erstes Videogespräch auch schon mal ausschließen, was ja wiederum auch gut für Kliniken ist, wo ja die Erstaufnahmen bekanntermaßen immer überfüllt sind.
Genau, absolut. Das ist auch etwas, wo wir uns am Anfang gefragt haben, ob das eigentlich gut ist oder nicht. Aber genau das ist auch wirklich wichtig, dass wir sozusagen auch im ersten Moment für den Laien mal einschätzen können, ist das jetzt wirklich ein Problem, womit man jetzt weiter zum Arzt gehen muss oder in die Klinik muss? Oder ist das was, wo wir als Hebammen sofort sagen können, das ist einfach eine ganz normale Veränderung und da muss man sich überhaupt gar keine Panik machen? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor.
Viele, viele typische Fragen, die Sie jeden Tag gerne beantworten als Kinderheldin, haben wir gerade schon im Gespräch quasi gestellt. Sie haben sie beispielhaft genannt. Wir können ja auch mal einige davon beantworten, würde ich sagen. Gleich hier im zweiten Teil des Interviews vom Fitmacher Podcast. Von der Geburt bis ins hohe Alter gut versichert. Dafür steht die Heimatkrankenkasse. Und weil ja zum Beispiel Zahngesundheit bei Schwangeren ein oft unterschätztes Thema ist, passen die neuen Leistungen ab 2020 hier besonders gut in diese Podcast-Episode. Für die professionelle Zahnreinigung gibt es ab dem kommenden Jahr nämlich jährlich 80 Euro Zuschuss. Das ist doppelt so viel wie bisher. Natürlich nicht nur für Schwangere, sondern für alle Versicherten. Ist ja klar. Außerdem dürfen sich Schwangere über Zuschüsse im Rahmen des Gesundheitskontos freuen. 100 Euro sind drin, zum Beispiel für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen wie Nackenfaltenmessung oder Toxoplasmosetest. 200 Euro Babybonus bekommen Versicherte außerdem noch obendrauf. Und die Möglichkeit, am Kinderbonusprogramm für alle von 1 bis 15 Jahren teilzunehmen. Bis zu 50 Euro sind da drin. Das Bonusprogramm für alle Mitglieder ab 16, das wurde übrigens auch optimiert. 2 erfüllte Gesundheitsmaßnahmen reichten schon aus für die erste Prämienstufe, die liegt bei 40 Euro. Wer noch mehr für seine Gesundheit tut, kann sogar auf 150 Euro pro Jahr kommen. Alle Infos zu den neuen Leistungen ab 2020 gibt es auf der Homepage der Heimatkrankenkasse. Den Link habe ich euch in die Episodenbeschreibung dieser Fitmacher-Episode gestellt. Der Fitmacher-Podcast heute im Gespräch mit Nicole Höhmann und sie ist eine der vielen Hebammen, die bei Kinderheldin arbeitet. Das ist ein digitaler Hebammen-Service in Berlin, deswegen sind wir auch übers Internet verbunden. Wir haben ja hier von der Heimatkrankenkasse vom Podcast-Studio aus unseren Sitz in Bielefeld. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass viele Eltern sich mit typischen Fragen bei Ihnen melden. Das geht über Video, das geht über Anrufe, eben einfach übers Internet kann man da zusammenkommen. Was sind denn so typische Fragen, vielleicht die gestellt werden und die wir beispielhaft jetzt schon mal hier und da beantworten können?
Also was beispielsweise eine typische Frage ist, dass die Eltern sich melden und sagen, sie glauben, dass ihr Kind halt Bauchschmerzen hat. Wo man als Hebamme dann so zurückfragt, wie sich das Kind verhält sozusagen, ob das Kind zum Beispiel immer die Beinchen anzieht und ein bisschen, ich sag mal, schmerzverzerrte Grimassen macht. Und wenn das praktisch der Fall ist, dass man dann auch sagen kann, also ein Kind, was Blähung hat, braucht auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Zuwendung. Und was man als einen Tipp beispielsweise auch verwenden kann, das ist immer, man braucht viel, so ein Baby braucht viel Körperkontakt und muss sich halt aufgehoben fühlen, wenn es Schmerzen hat. Und da hilft beispielsweise auch eine kleine Bauchmassage so als Ritual, dass man mit der Hand vielleicht, wenn es geht, so ein Kümmelöl oder ein gutes Mandelöl benutzt und dann im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel auch den Bauch leicht massiert. Das ist auf der einen Seite natürlich ein entlastendes Ritual, was man ja auch als Erwachsener kennt. Wenn man Bauchschmerzen hat, dann reibt man sich eigentlich so ein bisschen den Bauch. Und auf der anderen Seite hat das diese Zuwendungskomponente. Das wäre zum Beispiel etwas, was man unter anderem dabei beraten könnte. Was dabei immer wichtig ist, immer zu gucken, wie reagiert mein Baby und niemals weitermachen, wenn man das Gefühl hat, dass das dem Kind nicht gut tut.
Was ich auch immer höre so im privaten Umfeld von jungen Eltern, ist eben genau der Schlafmangel, den Sie ja eben auch schon angesprochen haben. Das belastet einmal die Eltern selbst, aber auch Kinder, ja, halten dann ja gerne mal nachts auf Trab, dass dann mitten in der Nacht auf einmal das Geschrei aus dem Nachbarzimmer kommt oder sogar aus dem Schlafzimmer, in dem man das Kind dann irgendwo in der Wiege zum Beispiel hat. Wie kann man damit denn richtig umgehen, dass man dem Baby möglichst schnell einen hoffentlich angenehmen Schlafrhythmus antrainiert?
Ja, das ist ein wirklich sehr komplexes Thema und da muss man sehr individuell nochmal drauf eingehen, gucken, wie ist die Schlafsituation im Moment, wie schläft das Kind, schläft es im Zimmer der Eltern, schläft es alleine in einem Raum. Was man bei kleinen Kindern immer berücksichtigen sollte. Man kann meistens nicht viel antrainieren, aber was für kleine Kinder super wichtig ist, sind feste Rahmenbedingungen. Also ich sag mal Rituale, Rahmen, woran sich die Kinder sozusagen gewöhnen können. Und das ist etwas, was ich jedem Elternteil empfehlen würde, von vornherein auch zu überlegen, wie kann ich sozusagen den Abend vor allen Dingen auch strukturieren, auch für mich als Eltern, dass ich das wirklich durchgängig immer so machen kann, dass ich immer ein Abendritual habe mit dem Kind, nochmal kuscheln, auch nochmal was vorsingen oder so, das sollte auch nicht zu viel sein, aber zu gucken, was in die Familie sozusagen passt und das von Anfang an regelmäßig aufnehmen, weil das dann dem Kind schon mal so einen Rahmen zeigt und den Unterschied zwischen Tag und Nacht beispielsweise aufzeigt. Genauso, wenn man ein Kind nachts stillt oder nachts wickelt, dann sollte man das auch immer bei gedämpftem Licht machen und auch nicht jetzt zum Beispiel so viel spielen, wie man das sonst tagsüber machen würde. Also, dass man auch wirklich von Anfang an selber einen Unterschied zwischen Tag und Nacht macht beispielsweise. Aber Sie sehen schon, ich hole da schon sehr weit aus, weil das ist ein komplexes Thema und da braucht man genau immer nochmal diese individuelle Gesprächssituation, wo man auch nochmal gucken muss, wie läuft es gerade bei den Eltern und was genau ist das Problem.
Schönes Thema ist ja auch das Thema Ernährung. Wenn man so mit Schwangeren spricht, kommt oft eben ja so ein bisschen die Sorge dazu, dass man doch irgendwann auch mal gerne wieder einen Sekt trinken würde, einfach mal anstoßen am Wochenende, so mit Freunden auch rausgehen kann oder was weiß ich, auch mal wieder was Ungesundes, auch mal wieder einen Burger sich gönnen möchte. Während der Schwangerschaft, klar, da ist es schwierig, gerade mit Alkohol und Nikotin sollte da komplett tabu sein, das ist klar. Aber zum Beispiel danach, nach der Geburt, also wenn man stillt, was ist denn da dann erlaubt bei der Ernährung für die Mutter?
Ja, genau. Das ist natürlich eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Und es ist ja schon so, dass natürlich, man muss halt immer wissen, dass viele Dinge wie beispielsweise Alkohol auch über die Muttermilch sozusagen weitergegeben werden können. Deswegen ist es auch viel, also ich muss als Hebamme immer sagen, Alkohol ist immer schlecht. Und sonst ist es halt auch so, dass man natürlich sich immer ausgewogen und gesund ernähren sollte. Wichtig ist, man darf da auch mal einen Burger essen oder sowas. Das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Aber wenn man sich in der Schwangerschaft sozusagen auch schon eine gesunde Ernährung angewöhnt hat, dann kann man das auch gerne weitermachen.
Okay, gut. Aber wenn es dann hier und da mal wieder ein Sektchen ist, um vielleicht auch auf den Kleinen oder die Kleine anzustoßen, dann ist das auch okay.
Genau. Da muss man das noch ein bisschen, da gibt es ja so bestimmte Abbauprozesse, dass man weiß, so und so viel Alkohol im Blut wird dann abgebaut und dass man praktisch nicht mit dem Glas Sekt in der Hand auch gleich noch stillt, sondern manchmal muss man dann vielleicht auch die erste Muttermilch abpumpen und verwerfen. Das sind dann nochmal so individuelle Sachen, die man dann klären sollte.
Wie ist das mit dem Thema Bewegung? Also klar, am Anfang legt man das Baby hin und so bleibt es liegen. Da gibt es ja auch dann durchaus unterschiedliche Ansichten, wie genau man das Baby hinlegt, auf die Seite, auf den Bauch, auf den Rücken. Was ist da so aktuell Ihr Stand, auch der Stand der Forschung vielleicht?
Also sicher schlafen mit Baby, da ist ja im Moment die Empfehlung, dass man heutzutage die Kinder zum Schlafen auf den Rücken legt. Dann gibt es eine Diskussion darüber, ob man Kinder mit ins Familienbett nimmt oder nicht. Das ist sozusagen so, dass wir auch empfehlen, dass die Kinder halt auf in Rückenlage liegen sollen, nicht mit irgendwie vielen großen Kissen und Kuscheltieren oder sowas im Bett, sondern eigentlich am besten mit so einem, wie nennt sich das, manchmal komme ich auf die Begriffe nicht so ein Strampler, sondern so ein Schlafanzug, genau, so ein fester Schlafsack, sage ich jetzt mal, wo die Kinder drin sind und die brauchen auch kein Zeug da und irgendwelchen Teddybären oder sowas im Bett. Und dass man aber auch gleichzeitig, um die Entwicklung der Muskulatur und sowas beim Baby auch mit zu unterstützen, dass man tagsüber sozusagen die Kinder auch in allen anderen Lagen hinlegt. Also praktisch, wenn man als Erwachsener wach ist, dass man die Kinder auch mal auf den Bauch legt, auf eine Babydecke beispielsweise mit einem harten Untergrund, damit eben auch die Nackenmuskulatur sich ausbilden kann und die Kinder dann auch mal auf die Seite legt oder so. Also dass man da schon eine Flexibilität reinbringt, das ist auf jeden Fall auch wichtig.
Und ich habe gehört, es ist durchaus spannend zu gucken, wann sich das Kind zum ersten Mal selbstständig drehen kann. Ab wann ist das normal? Ab wie vielen Monaten?
Absolut, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Das darf man auch nicht vergessen, weil man praktisch viele Mütter und Eltern, die wickeln ihre Kinder auf dem Wickeltisch und dann darf man da bitte niemals vom Wickeltisch weggehen. Wenn das Telefon klingelt oder so, dann denkt man ja, mein Kind kann ja sowieso noch nichts in Anführungsstrichen und dann kann sich noch nicht drehen. Und flugs von jetzt auf gleich ist das eigentlich dann so, dass die Kinder sich drehen können und dann eben auch halt vom Wickeltisch runterfallen. Und deswegen ist das auf jeden Fall ja immer angebracht, dass man auf die Kinder immer aufpasst, damit eben halt sowas nicht passieren kann. Oder wenn man ein Kind zum Beispiel aufs Sofa legt oder sowas, dass man da halt immer aufpasst, genau.
Wie ist das beim Thema Geschwister? Ich glaube, dazu kommen dann auch durchaus mal Fragen, wenn man ja vielleicht ein älteres Kind schon hat und dann ist auf einmal das neue Baby da. Da spielt ja dann auch Eifersucht manchmal eine Rolle, gerade bei den älteren Kindern, die sich denken, oh, jetzt sind meine Eltern nicht mehr ganz für mich da, da ist noch jemand da, da ist Konkurrenz quasi in der eigenen Wohnung.
Genau, absolut. Also das ist halt so, dass man da ganz wichtig auch die Geschwisterkinder immer schon von vornherein auch mit integrieren sollte und dass man auch weiterhin Freiräume schafft, wo man sich auch wirklich als Eltern mit dem Geschwisterkind auch alleine beschäftigt. Also das ist ganz wichtig, dass man sozusagen, dass das neue Baby steht ja im Prinzip immer im Mittelpunkt, aber das andere Kind dabei nicht sozusagen zu vergessen und nicht immer so als, auch wirklich, dass das Geschwisterkind auch Raum für sich alleine bekommt, ohne das neue Baby praktisch. Das ist auf jeden Fall was man mit berücksichtigen sollte.
So viele spannende Fragen und jeden Tag haben Sie Antworten darauf. Es gibt da ja wahrscheinlich auch Unterschiede bei Eltern. Manche sind da recht selbstbewusst, haben das vielleicht auch von ihren Eltern wiederum so mitbekommen, wie man richtig mit einem Baby umgeht. Und dann gibt es aber auch diese ganz unsicheren Eltern wahrscheinlich, die sich beinahe täglich melden. Wie gehen Sie mit denen um? Sagen Sie auch einfach mal manchmal, es ist alles gut, macht einfach, ihr macht es schon gut?
Ja, also wir haben auch wirklich oft die Aufgabe, dass wir die Frauen in dem unterstützen müssen, was sie schon machen. Also es gibt da wirklich auch viele unsichere Familien, die dann sagen, ich habe das und das gemacht und ich weiß gar nicht, ob das alles richtig ist und ich so bin ganz unsicher. Und das sagen unsere Hebammen dann auch einfach ganz klar, du machst das toll. Also natürlich. Und das ist auch, glaube ich, was vielen Familien und vielen Frauen einfach fehlt. Gerade auch oftmals in der Familie ist es ja auch so, dass die eigenen Mütter oder Schwiegermütter...
Oh ja, die reden rein, ne?
Genau. Die kommen ja dann auch noch aus einer anderen Generation und viele Dinge weiß man natürlich auch heutzutage einfach besser oder anders. Und da gibt es viele Konflikte und da ist es oftmals ganz wichtig, die informierten Frauen, die schon so viel sich belesen haben und so einfach wirklich dann auch nochmal zu unterstützen und dann wirklich zu empowern und zu sagen, du darfst das jetzt auch mal in deiner Familie durchsetzen und vertrau einfach auch mal auf dich, weil auch Kindererziehung hat ja auch was mit dem eigenen Wertegefühl zu tun. Und wenn eine Mutter immer was macht, was ihr völlig widerstrebt, dann wäre das, glaube ich, eine ganz schlechte Situation. Und oftmals haben Mütter einfach eine Intuition und machen Dinge ganz, ganz richtig. Das größte Thema ist dabei heutzutage immer, dass viele Mütter Angst haben, sie würden ihre Kinder verwöhnen, weil sie die einfach oft mit rumtragen und viel kuscheln und so. Und da weiß einfach die Wissenschaft heutzutage, man kann kleine Kinder nicht verwöhnen, sondern die sind einfach darauf angewiesen, wenn sie sich selbst wertvoll entwickeln wollen, dann sind sie angewiesen auf den Körperkontakt und auf diese große Zuneigung, die sie bekommen über die Eltern.
Tja, und ich glaube, manchmal ist es auch einfach schön, wenn man bei Ihnen anruft, eine nette Hebamme dran hat, die einem gut zuredet, auch wenn der Service natürlich ursprünglich dafür nicht gedacht ist, sondern schon für konkrete Fragen. Und das Schöne ist ja auch, wenn man eben Kundin der Heimatkrankenkasse ist, dass man, auch wenn man unsicher ist, einfach mal anrufen kann, ohne natürlich, dass man vielleicht bei jeder offenen Frage stündlich sich bei Ihnen meldet. Also irgendwo sind da ja auch dann Kapazitätsgrenzen erreicht, nehme ich an.
Genau, aber damit haben wir auch kein Problem. Also das kommt auch nicht vor.
Ja, sehr schön. Wir haben übrigens auch den Service Kinderheldin verlinkt in dieser Podcast-Episodenbeschreibung. Also für alle Eltern da draußen, die vielleicht manchmal unsicher sind, die auch ihre Hebamme nicht mit jeder Kleinigkeit vielleicht stören wollen. Gerne mal ausprobieren, den Service. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich finde auch toll, mit wie viel Zeit offenbar sie sich nehmen, um Fragen zu beantworten. Das ist da nicht so abgehackt, zack, zack, nach so einer Art Fragebogen im Callcenter, sondern sie gehen auch ganz individuell dann auf die jeweiligen Fragestellungen ein.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch praktisch das, was so ein Service wie uns ausmacht, dass wir eben individuell auf die Fragen der Familien und Frauen eingehen. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann könnten sie ja auch einfach googeln. Aber das ist das für uns ganz klar. Also meistens, wir haben rausgefunden, dass praktisch die meisten Fragen auch zwischen so 10 und 20 Minuten sozusagen beantwortet sind. Wir haben da jetzt keine riesen Zeitvorgabe und würgen dann alles ab, aber normalerweise ist es so, dass auch von der Aufnahmekapazität das dann auch reicht und dass man dann sagt, gerade wie jetzt auch hier in dem Falle, wo es ja auch von den Krankenkassen übernommen wird, dass man auch den Frauen sagen kann, so jetzt lass das erstmal sacken und deine nächste Frage oder eine erweiterte Frage oder darüber nochmal weitergehen sprechen, kann man ja dann praktisch auch mal nochmal am nächsten Tag, weil so viel kann man sich ja auch oftmals gar nicht merken.
Was war eigentlich so Ihr bisher schönstes Erlebnis, die schönste Erfahrung? Es ist ja immer wieder auch ein emotionaler und durchaus besonderer Job, so als Hebamme, ne?
Ja, das stimmt. Also es ist, wenn wir unsere Rezensionen hier und durchlesen und das Feedback durchlesen von den Frauen, die uns nutzen. Und da schreiben viele, viele Frauen einfach auch immer noch mal einen Kommentar dazu. Und wenn man sich diese Kommentare durchliest, wie die Hebammen und Kinderheldin den Frauen geholfen hat in Situationen, dann weiß man, wofür man das macht.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür für das Gespräch hier im Fitmacher-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich so lange sprechen durfte.
Immer wieder gerne. Und die nächste Episode gibt es schon in einem Monat hier. Ich bin Joris und freue mich auf alle, die da draußen uns hören wollen und die uns auch weiterempfehlen. Diesen Podcast gibt es, wie gesagt, monatlich immer wieder neu mit neuesten Informationen aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Ernährung und immer wieder mit neuen spannenden Gesprächspartnern. Also gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast oder bei dieser. Nicole Höhmann, vielen Dank fürs Gespräch. Kinderheldin ist ein toller Service, kann ich nur empfehlen und weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke schön.